Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Ihr hört Folge 69 und das sind unsere Themen. ChipDiplo macht EU-Halbleiter-Ökosystem sichtbar. KI-Boom und die Chipindustrie. Applied Materials erweitert Advanced Packaging Portfolio und außerdem in dieser Folge Follow-up European Tech Creators, Review, Chip Design Germany Forum und Hörerthemen. KI-Chip von Anker in Dresden und Chinas Supercomputer ohne GPUs. Mein Name ist Julia Nitschner und gemeinsam mit Frank Bösenberg spreche ich wie immer über die wichtigsten Halbleiter-News der Woche, damit ihr nicht nur bestens informiert ins Wochenende, sondern vor allem auch in die neue Woche startet. Bleibt also dran, es lohnt sich. Hallo Frank.
Hallo Julia.
It's a rainy day. Was ist dein Wort der Woche?
Genau, es ist Donnerstag, der 7. Mai, 18.05 Uhr und mein Wort der Woche ist dieses Mal Bild, weil ich nämlich versuchen werde, dann ein sprachliches Bild zu zeichnen oder ein Bild zu beschreiben. Was ist deins?
Da bin ich gespannt. Meins ist künstliche Intelligenz. Zwei Worte, ich weiß, sag ich KI. Aber A, haben wir viele Anknüpfungspunkte und B, hat mich die KI inhaltlich, weil die ja schon auch zu Teilen in die Vorbereitung einfließt, immer diesmal voll auf eine falsche Fährte gelenkt. Aber wir haben es vorher noch richtig glatt gezogen. Deshalb können wir jetzt anfangen und wir machen das mit News 1. Das europäische Halbleiter-Ökosystem ist ja ziemlich komplex. Wir haben zum Beispiel selbst mal eine, ich glaube, das kann man schon so sagen, viel zitierte Karte der deutschen Halbleiter-Forschungs- und Fertigungsstandorte erstellt, die wir übrigens gerade auch aktualisieren und erweitern. Aber wenn man wirklich alle Player entlang der gesamten Wertschöpfungskette in einer Karte darstellen wird, dann ist das in Anbetracht der Vielschichtigkeit des Ökosystems zwar auf der einen Seite durchaus sinnvoll, aber eben auch eine ziemlich große Aufgabe. Und genau dieser Aufgabe hat sich ChipDiplo, ein EU-kofinanziertes Projekt, jetzt gestellt und den EU-Chips Ecosystem Tracker veröffentlicht. Der Tracker ist eine öffentlich zugängliche Online-Karte, deren Ziel es ist, nicht nur Europas industrielle und technologische Stärke sichtbarer zu machen, sondern auch den Informationsaustausch zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu verbessern und internationale Partnerschaften zu unterstützen. Der Karte sind mehr als 2500 Unternehmen aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten erfasst. Um den Überblick zu behalten, kann man nach Wertschöpfungsstufen, nach Eigentümerstruktur, nach Umsatz oder Mitarbeiterzahl filtern. Und zusätzlich gibt es dann auch noch eine zweite Karte, in der zum Beispiel auch die IPCEIs, die Pilotlinien, die Competence Center oder die EU-Chips-Design-Plattformen sichtbar gemacht werden. Und da wir jetzt ein Hörmedium sind und ich glaube, jetzt weiß ich, wo du gleich ein Bild zeichnest. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erläutern, denn du hast dich so ein bisschen durch die Karte navigiert. Wie ist die so aufgebaut? Wie kann man sich in ihr zurechtfinden und was findet man da so? Also wofür kann man die auch nutzen und wofür vielleicht auch nicht?
Genau, also ich habe sie tatsächlich parallel auf und wir also versuchen, das zu beschreiben. Ist eine Mischung aus Datenbank und visueller Darstellung in einer Kartenform und tatsächlich gibt es ein paar Kriterien, nach denen man dann filtern kann. Insgesamt 2744 Einträge. In Realität, wenn man ganz tief reinzoomt, sind das alles kleine Punkte auf einer Europakarte, auf der nur die Ländergrenzen als Umrisse sind. Also sind zum Beispiel keine Stadtnamen drin in der Karte, sondern nur in der höchsten Ebene schwarze Punkte. 754 steht da drin für Deutschland, also Einrichtungen, Firmen überwiegend. Nee, alles Firmen. Keine Forschungseinrichtungen. Und die Kriterien, nach denen man filtern kann, ist eine sogenannte Category. Das ist also die Stellung in der Wertschöpfungskette. Chip Design, Core IP, Raw Materials and Wafers, Other gibt es noch. Sind hier, wenn ich sie überfliege, ungefähr 10 Kategorien. Dann kann ich nach dem Land filtern. Ich kann nach dem sogenannten Ultimate Corporate Parent filtern. Also die haben die Eigentümerstrukturen mit erfasst. Nach der Mitarbeiterzahl kann ich nicht filtern. Ich kann nach dem Status Operational oder Plant filtern, weil ein paar Projekte quasi drauf sind, die noch nicht operational sind, also auch Fabriken oder Einrichtungen oder, wie soll ich sagen, Facilities, die im Bau sind. Und is it first of a kind, ja oder nein? Und wenn ich jetzt mal reinzoome, mache ich gerade für Deutschland, werden die schwarzen Punkte bunt. Die Farben sind dabei diesen Aspekten der Wertschöpfungskette zuzuordnen. Und je weiter ich dann reinzoome, ich mache das jetzt mal für Dresden. Für Dresden ist dann ein Kreis von Kreisen. Da sind nämlich so viele Anträge oder Einträge, dass die Darstellung ein bisschen suboptimal ist, finde ich. Ich gehe jetzt mal auf einen beliebigen. Das ist hier Dresden, Silicon Valley, Kategorie Core IP, Model, Fabless, Control, EU, Ultimate Corporate Parent ist auch Silicon Valley in Germany. Hier steht die Mitarbeiteranzahl, Employees 10 bis 50, eine Range und eine Company URL. Und dann gibt es noch ein paar Activity Details, das ist eine Kurzbeschreibung des Unternehmens. Also ich finde im Prinzip Firmeneinträge bis hin zur Website-Domain. Und es ist eine super, super Übersicht mit ein paar Leerstellen. Also ganz konkret fällt auf, aber es ist nicht verwunderlich, ist die EU-Map, dass in der Schweiz nichts ist, dass in UK nichts ist und dass in Norwegen nichts ist und natürlich noch ein paar anderen Ländern. Das sind wirklich nur die EU-27.
Okay, du hast jetzt gesagt, man sieht also die Firmen in den Regionen und ich habe es mir natürlich auch mal angeguckt. Was man jetzt zum Beispiel nicht sieht, sind Cluster und Clusterinstitutionen. Die Halbleiterindustrie entwickelt sich ja aber eben ganz besonders in solchen Clustern. Wir hatten das auch bei der Auswertung zum Silicon Statecraft Paper in der vorletzten Woche besprochen, glaube ich. Und bei allem Lob, du hattest diesen Aspekt auch in deinem LinkedIn-Post zum Papier betont gehabt, also dass es eben sehr gut ist, dass es grundsätzlich jetzt sowas gibt, müsste das doch jetzt vielleicht eigentlich noch folgen, oder? Also immerhin stehen ja hinter den Clustern dann eben auch die Clusterorganisationen. Und jetzt hatte ich vorhin gesagt, das Ziel ist eben auch Vernetzung und Partnerschaften. Und du hast jetzt zwar gesagt, man findet eine Website, aber man findet eben keinen Ansprechpartner. Da wäre das ja durchaus jetzt noch eine sinnvolle Ergänzung.
Ja, absolut. Also wie gesagt, wenn ich hier reinzoome, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, wo Cluster sind in Deutschland. Sehr, sehr gleich verteilt. Wir wissen ja, wo welche sind. Großraum Dresden, Chemnitz, Freiberg noch. In München auch. In München kann man mit ein bisschen gutem Willen viele Einträge erkennen. Aber die Darstellung hier gibt das einfach nicht her, weil einfach jeder Eintrag ein gleich großer Punkt ist. Und dort, wo viele auf einen Fleck sind, überlagern die sich teilweise, aber es ist einfach nicht optimal dargestellt. Und dann der andere Kritikpunkt ist wirklich Clusterorganisationen, die also mehr Zugänge, bessere Zugänge zu den einzelnen Punkten haben als eine Website-Domain. Die sind gar nicht erfasst. Also konkret, es gibt keinen Eintrag für Silicon Saxony e.V. hier. Insofern super erster Aufschlag, sollte man aber natürlich noch ein bisschen erweitern. Insbesondere, und das ist natürlich logisch, dass wir das sagen als Clusterorganisation um Clusterorganisation, aber es hat tatsächlich einen praktischen Zweck, genau diese Vernetzung besser zu begleiten.
Ja, genau. Und jetzt hatte ich vorhin ja schon gesagt, hinter der Karte steckt Chip Diplo und das kommt von Chip Diplomacy, die EU-geförderte Initiative. Chip Diplomacy hat das Ziel, Europas geopolitische und wirtschaftliche Position in der globalen Halbleiterindustrie zu stärken. Also Halbleiterpolitik nicht nur als Industriepolitik, sondern zunehmend auch als Außensicherheits- und Souveränitätspolitik zu verstehen. Und hinter dem Projekt stehen mehrere europäische Thinktanks und Forschungseinrichtungen, darunter zum Beispiel auch das Institut Montanus. Tanje, wer letzte Woche aufmerksam zugehört hat, der erinnert sich vielleicht noch daran, dass wir über eine Studie des Instituts zur EU-Taiwan-Beziehung gesprochen hatten. Das erste Ziel oder der erste Schritt des Projektes war es jetzt eben, sich einen Überblick über das Ökosystem und den Status quo zu verschaffen. Mein persönlicher Eindruck war auch, dass man hier schon auf das Schwarmwissen der zahlreichen Player setzt. Also du warst zum Beispiel auch eingebunden und hast nicht nur Feedback gegeben, sondern die Macher hinter dem Tracker auch mit anderen europäischen Initiativen wie ESRA oder Access vernetzt. Und diese Collective Intelligence hebt das Projekt auch in den Vordergrund. Und wenn ich mir jetzt mal die Player dahinter anschaue, denke ich, dass am Ende eben auch Kooperationsthemen mit anderen starken Halbleiterregionen im Fokus stehen. Was weißt du denn über die nächsten Schritte? So ein Projekt ist ja zeitlich immer auch begrenzt. Wie geht's nach der Karte jetzt weiter? Gerade mit Blick eben auf Kooperation zum Beispiel auch.
Also habe ich nichts dazu gefunden, ist, wie du sagst, ein Projekt, das geht insgesamt 18 Monate, ist 2025 gestartet. Ich habe allerdings auch nicht ganz genau gefunden, wann jetzt exakt im Monat. Die haben ein LinkedIn-Profil. Ansonsten ist so ein bisschen Zirkelbezug. Auf LinkedIn wird verwiesen, wieder aufs Institut Montagne, von dort wieder auf LinkedIn. Und nirgendwo steht mal, wann das Projekt wirklich losgegangen ist. Aber ungefähr vor einem Jahr, das heißt, es geht noch ungefähr 6 Monate. So lange wird also auch die Karte noch bestehen. Was danach damit wird, gute Frage. Prinzipiell hat das Projekt laut eigener Website das Ziel, eben die Stakeholder innerhalb der EU zu koordinieren in Gebieten wie Innovation, Industriepolitik und Technologietransfer, Steuerung und auch Netzwerke mit Schlüsselpartnern in USA, Japan, Südkorea, Singapur und Taiwan zu bilden. Ich war tatsächlich auch letztes Jahr in München in einem Workshop von Chip Diplo mit Partnern aus Taiwan. gibt ein paar andere. Das Policy Paper hast du erwähnt. Wie es jetzt ganz konkret weitergeht, weiß ich nicht. Es wird sicherlich noch ein, zwei Events geben, die nächsten 6 Monate. Was danach passiert, spannende Frage. Wie gesagt, die Webseite, ein super erster Aufschlag. Ich würde mir wünschen, dass es weitergeführt wird, erweitert wird, noch weiter verbessert. Dann kann man auch in einem Jahr noch damit arbeiten. Sonst wäre es schade um die Arbeit, die hier reingeflossen ist, weil es ist, auch wenn es noch nicht perfekt ist, ein wirklich super Ergebnis bisher.
Auf jeden Fall. Und wir kommen zur News 2 oder man muss eigentlich eher sagen zu unserem News Blog 2. Wir sprechen heute über eine ganze Reihe von News, mit denen wir ansonsten wahrscheinlich einen ganzen Podcast auch hätten füllen können. Aber jetzt gab es eine Menge Nachrichten in dieser Woche. Also haben wir das alles mal so unter dem Thema KI und Halbleiterindustrie zusammengefasst. Wir versuchen also euch jetzt mal so durchzuführen, dass sich die großen Bögen erkennen lassen. Eine Zahl, die man diese Woche in den Medien lesen konnte, war, dass die großen Hyperscaler 2026 zusammen rund 700 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur, also am Ende in große Rechenzentren investieren wollen. Dafür kaufen sie massiv KI-Hardware mit weitreichenden Auswirkungen. Letzte Woche hatten wir über die Geschäfts- oder Quartalszahlen von TSMC gesprochen. Diese Woche stand Samsung im Fokus. Das Unternehmen profitiert von den hohen Speicherpreisen und überschreitet erstmals die 1 Billion Dollar Bewertung. Aber nicht nur Speicher und Logikchips werden für KI-Rechenzentren gebraucht. Auch sogenannte Mature Nodes, also die älteren Knoten, werden bei KI-Rechenzentren zum Beispiel für die Stromversorgung, die Kommunikation, aber auch als Sensorikchips, Microcontroller etc. eingesetzt. Und da kommen dann auch andere Unternehmen ins Spiel, zum Beispiel Infineon, die ebenfalls diese Woche sehr gute Zahlen verkündet haben und ein Wachstum von rund 10% gegenüber dem Vorjahr benennen konnten. Da gab es auch einen Artikel in der SZ, also in der Sächsischen Zeitung, den hast du dir angeguckt. Was hat Infineon da so verkündet im Rahmen dieser Pressekonferenz?
Ja, wir verfolgen Infineon ja prinzipiell schon. Das ist ein ganz wichtiges Mitglied von uns. Also nicht nur über das, was in der Sächsischen Zeitung steht. Die haben ein sehr gutes Bild abgegeben, um bei meinem Wort der Woche zu bleiben. Und KI, um dein Wort der Woche zu verwenden, ist ein guter Grund dafür. Also ja, sind gewachsen. Und der Hauptgrund für diese positiven Aussichten, auch nach vorn, ist der KI-Boom. Ja, und jetzt wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer, dass Infineon selber nicht die KI-Chips herstellt, auf denen die KI rechnet, aber durchaus deren Chips in die KI-Rechenzentren reingehen, und zwar im Bereich Stromversorgung, also Power-Management. Auch der Bereich Power-Sensors wächst. Infineon ist laut eigener Aussage nicht komplett ausgebucht, aber in einigen KI-nahen Produktgruppen schon. Und insbesondere die 300 mm Fab und auch die Smart Power Fab, die hier ja also fast sprichwörtlich vor unserem Fenster gebaut wird, ist wohl schon sehr gut ausgelastet. Dresden profitiert also davon. Jochen Hannebeck hat die Dresdner Fab dort explizit auch für KI-Infrastruktur platziert. Noch was Interessantes stand in dem anderen Artikel, die Auswirkungen des Iran-Krieges, weil ich danach auch gefragt wurde. Wenig überraschend spüren sie höhere Preise bei ein paar Sachen, Kupfer, Gasen, Logistik etc. Aber, und das wollen wir auch hier nochmal sagen, es gibt keinen Helium-Engpass. Das haben wir an anderer Stelle schon mal gesagt. Die Akteure hier haben zeitig reagiert und auf die durchaus verschärfte Situation reagieren können. Und es gibt eben keinen Helium-Engpass.
Ja, auf Helium würde ich gleich gerne noch mal kurz zurückkommen. Vorher aber würde ich gerne mal beim Standort Dresden bleiben. Denn in der DigiTimes Asia haben wir gelesen, dass auch ESMC seine Augen auf KI richtet. Also so war das in der Überschrift formuliert. Mein Stand ist, dass ESMC von 28 bis 12 Nanometer auf 300 mm Wafern fertigen will und das eigentlich für Automobilindustrie und die Industrieautomatisierung. Jetzt haben wir ja gerade eben darüber schon gesprochen, dass Chips für künstliche Intelligenz nicht nur die kleinsten Strukturgrößen, also das Berechnen der künstlichen Intelligenz betrifft, sondern eben auch die größeren Knoten. Was ist also dran an der News von DigiTimes? Gibt es Connections zwischen ESMC und künstlicher Intelligenz? Ja, nein, vielleicht. Du hast da ja auch ein bisschen deine Kontakte spielen lassen, glaube ich.
Naja, also müssen wir jetzt unterscheiden. Connections, schaut ESMC, schauen die Mitarbeiterinnen auf KI? Sicherlich. Hat sich die Ausrichtung des Werkes geändert in den Technologieknoten, die beschrieben wurden? Nein. Ist das Projekt immer noch im Plan, genauso wie es geplant war? Ja. Ein paar Medien neigen dazu, gerne mal irgendwo KI drauf zu schreiben. Klickt anscheinend besser. Ist hier mal mindestens missverständlich. Also nach wie vor ESMC genauso geplant oder genauso in Umsetzung, wie es geplant ist. Eröffnung Ende 2027. Wie gesagt, alles im Plan. Wir sehen fast jeden Tag den Bauvorschritt. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, Chip ist eben nicht gleich Chip. Und man muss auch sagen, KI-Chip ist nicht gleich KI-Chip. Selbst wenn der Chip im Bereich KI eingesetzt wird, heißt das nicht, dass das alles die gleichen Chiparten sind. Ja, so viel dazu. Ansonsten mehr will ich dazu gar nicht sagen.
Oder dass man halt bei KI-Chips immer die kleinsten Strukturgrößen meint, ne? Oder immer die GPUs.
Ja, da kommen wir dann noch in einer anderen, Nachricht dann dazu, dass tatsächlich KI auch auf andere Strukturgrößen geht. Aber haben wir später noch was.
Genau, ich würde gerne nochmal auf die kritischen Rohstoffe zurückkommen, die du vorhin angesprochen hast. Da war ja diese Woche auch Silber in den Medien. Das ist gerade unheimlich gefragt, weil es zum Beispiel eben auch für KI-Rechenzentren eine zentrale Rolle spielt. Und auch wenn Infineon keinen Helium-Notstand hat, sieht das bei anderen Playern schon ganz anders aus. Für Samsung zum Beispiel ist Helium derzeit durchaus ein kritisches Bottleneck, weil das in Korea zu 2/3 aus der Golfregion kommt. Aber abseits der Rohstoffe war es ja bis jetzt so, dass bei dem Ausbau oder ja, dem Aufbau von großen KI-Rechenzentren eher Chips selbst eine kritische Komponente waren. Ihr erinnert euch, es gibt ja auch Lieferengpässe bei Speichern, ausgelastete Fabs bei eben den KI-Chips. Und jetzt macht eine aktuelle Studie von Interface noch ein ganz anderes Bottleneck auf. Und zwar besagt diese Studie, die den Titel From Chips to Grids trägt, dass es zukünftig vielleicht gar nicht mehr unbedingt nur die Chips sind, die zum Bottleneck für den Ausbau werden, sondern dass der eigentliche Engpass der KI-Zukunft Strom, Netze, Kühlung und Energieversorgung sind. Dabei beschreibt die Studie moderne KI-Cluster als völlig andere Größenordnung im Vergleich zu klassischen Rechenzentren. Sie nennt da auch Zahlen. Und ich greife jetzt mal ein Beispiel raus. Während KI-Rechenzentren 2019 noch einen Leistungsbedarf von 30 Megawatt hatten, liegt xAI's Colossus Cluster 2025 bereits bei etwa 280 bis 300 Megawatt. Das entspricht einem Strombedarf von 250.000 europäischen Haushalten. Und dieser Bedarf verdoppelt sich alle 13 Monate. Und der Strombedarf an sich ist eben dann auch nicht das Einzige, was problematisch ist. Was sagt die Studie noch? Du hast sie dir angeguckt.
Ja, also wie gesagt, es geht um den Zusammenhang zwischen Energiebereitstellung, also vor allem die elektrische Energie und KI-Rechenzentren, das ist das. Ne? Also wenn es dort von Clustern die Rede ist, ist was anderes als das Halbleiter-Cluster hier, sind die große KI-Rechenzentren oder Gigafactories, wie auch immer man das nennen will, macht ein paar Aussagen zum Stromnetz und was sind Kernaussagen. KI braucht nicht nur GPUs, sondern komplette Energiesysteme. Ja, wie gesagt, alles super hinterlegt, kann man sich anschauen. Speicher, Netzwerktechnik, Kühlung, was das alles für Bedarfe aufruft. Stromversorgung und Power Electronics wären strategisch entscheidend. Also auch das Umschalten der Ströme, das deckt sich mit den Aussagen von Infineon. Und es gibt ein paar Empfehlungen. Also wie gesagt, wir verweisen auf die Studie, wir verlinken sie. Wir werden sie ja nicht komplett en Detail besprechen. Es ist wie immer hervorragende Arbeit von Interface, so wie wir das kennen. Zwei Empfehlungen will ich rausgreifen. AI-Cluster sollen aktiv ins Stromsystem integriert werden. Also dieses Zusammendenken, Netzausbau und AI-Cluster ist sinnvoll. Und die machen, und das hat so einen politischen Spin, eine Aussage zu den AI-Gigafactories, die also auf EU-Ebene diskutiert werden, die sollen nur bei realer Nachfrage entstehen. Das ist keine technische, ist eine politische Diskussion aus meiner Sicht auch. Jeder von uns nutzt KI heutzutage oder ganz, ganz, ganz viele. Dass es also keine Nachfrage gibt nach KI, ist die eine Sache. Wer die Anbieter sind, wer die Sachen betreibt, ob das europäische sind, ist eine ganz andere Frage. Da will man aber nicht drauf eingehen. Lesehinweis für diese Studie, AI Rechenzentren im Zusammenhang mit dem Energienetz.
Ja, und vielleicht ganz kurz nur am Rande, und da schließt sich dann der Kreis wieder zum Anfang dieses Blogs, nämlich zur Nachfrageseite für KI-Halbleiter. Das sind ja eben nicht nur die Rechenzentren, sondern der Bedarf an KI-Halbleitern ist auch abseits der Rechenzentren groß. 64% der befragten Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitenden nutzt mittlerweile spezielle KI-Halbleiter. Die Zahlen dazu hat ein Bitkom-Studienpapier zum Halbleiterbedarf in Deutschland zusammengefasst. Die Zahlen selbst stammen aus einer Umfrage von 2025. Wir verlinken die Studie auch nochmal. Schaut da auch gerne nochmal rein. Sind ein paar ganz schöne Zahlen mit drin. Und kleiner Fun-Fact, ich habe ja vorhin gesagt, unsere viel zitierte Deutschlandkarte. Und um da mal ein Beispiel für dieses viel zitiert zu geben, auch in der Bitkom-Studie ist die Karte mit enthalten. Und wir kommen zur News 3 und bleiben bei der künstlichen Intelligenz, ihren Anforderungen, ihren technologischen Auswirkungen auf die Halbleiterindustrie und am Ende auch bei einem Bottleneck, denn wir wollen über Advanced Packaging sprechen und über die Übernahme des NEX-Geschäfts von ASMPT durch Applied Materials für 120 Millionen US-Dollar. Der Deal umfasst zum Beispiel auch noch Inventar im Wert von 6,7 Millionen US-Dollar. Die Meldung wurde in meiner Wahrnehmung eher von Finanzmedien gecovert. Rein finanziell ist das jetzt auch für Applied nicht so ein Riesendeal, aber strategisch ist er ganz spannend. Applied Materials gehört ja zu den großen Halbleiterausrüstern und ist mit rund 50 Milliarden Dollar Jahresumsatz einer der zentralen Player in diesem Bereich. Das Unternehmen liefert Maschinen für Deposition, Etzen, Inspection, Metrology und ASMPT bzw. NEX wiederum kommen ursprünglich aus dem Packaging- und Assembly-Bereich und bringen spezielle Anlagen für großflächige Packaging-Prozesse mit. Jetzt also der Zusammenschluss. Applied oder die Übernahme. Applied selbst beschreibt, dass man damit die eigene Position bei Panel-Level Advanced Packaging Technologies ausbauen will, also bei Technologien, die größere und energieeffizientere KI-Beschleuniger ermöglichen sollen. Was sagt die Übernahme über die strategische Bedeutung von Advanced Packaging bei Applied, aber vielleicht auch generell aus?
Also vielleicht prinzipiell zu Advanced Packaging, das ist es ist eben Advanced Packaging, nicht mehr nur Packaging, was auch als Backend bezeichnet wird manchmal und bisher eher quasi Stiefkind der Halbleiterkette war, sondern es ist tatsächlich zum, wenn ich das sage, strategischer Schauplatz, ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nur ein bisschen. Also wir haben Pilotlinien, alles Mögliche. Und für die Advanced Packaging Sachen reichen klassisches Packaging auf 300 mm Wafer nicht mehr aus. Oder ich kann sie größer machen. Applied selber sagt, dass es darum geht, größere AI-Beschleuniger mit höherer Energieeffizienz zu ermöglichen. Also das ist die eigentliche Stoßrichtung für mich auch dieses Deals. Im Packaging größere Flächennutzung zu machen. Ja, wir haben das im Frontend schon mal gesehen. So alt bin ich schon. Du warst, glaube ich, da noch nicht dabei. Zumindest lief unser Podcast noch nicht, als es Bemühungen gab oder Überlegungen, diese Frontend-Wafer auf 450 mm hoch zu skalieren. Also die Scheiben in einem größeren Durchmesser zu machen. Das hat sich dann nicht durchgesetzt. Aber im Backend und im Packaging, wo wir dann wieder bei rechteckigen oder quadratischen sogar Abmaßen sind, ist so ein Größenwachstum auch da im Sinne von Skalierung. Hier mal in Größenordnung auch für Applied Materials, weil ich kannte sie bisher überwiegend natürlich als Anlagenhersteller im Frontend-Bereich. Knapp 50 Milliarden Dollar Jahresumsatz, vor allem im Frontend. Im Advanced Packaging haben sie nach eigenen Angaben 2024 ungefähr 1,7 Milliarden Dollar umgesetzt. Ist also nur ein kleiner Anteil. Die wollen aber diese Zahl in den nächsten Jahren verdoppeln und sagen, der adressierbare Gesamtmarkt dort soll von ungefähr 5 Milliarden in 2025 auf über 10 Milliarden in 2030 wachsen. Also schon Wachstumschancen. Vor dem Hintergrund sind die 120 Millionen Cash für NEX, für die eine Portfolio-Lückenfüllung, konkret eben für Abscheidung in Panel-Formaten, also im Backend-Bereich. Skalierung über Fläche habe ich schon gesagt, das ist genau dieser Aspekt, der dort mit reinführt. Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist in der Pressemitteilung, die haben gesagt, NEX adressiert Panel-Formate bis etwa 510 mal 515 mm. Ist mir jetzt persönlich auch nicht ganz klar, warum das nicht quadratisch ist, sondern 510 mal 515. Das ist schon gegenüber einem 300 mm Wafer ungefähr die dreieinhalbfache Fläche, ne? Ist schon größer. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut. Letztes Jahr auf der Semicon in Japan hat nämlich der Rapidus, um mein Lieblingswort wieder zu sagen, ein Panel hochgezeigt, hat Rapidus auch ausgestellt. Das war 600 mal 600 mm. Ganz stolz, weil Jens Mang wohl auch eins präsentiert hatte. Also Rapidus ist auch mit Advanced Packaging im Panel-Bereich und dort ist man in quadratischen Abmessungen, ja, da werden dann die einzelnen Chips dann wieder auf Panel draufgebracht. Und hier eben 500 mal 500 oder 510 mal 515 mm. Aber schon ein ganzes Stück größer als so ein 300 mm Wafer.
Ja, und du hast jetzt noch einen wichtigen Punkt aufgemacht oder ist immer mal wieder so angesprochen. Applied Materials hat ja A, Kunden im Frontend und im Backend. Und in der Pressemitteilung beschreibt es sehr offensiv, wie stark Frontend-Technologien inzwischen ins Packaging hineinwandern. Da werden konkret digitale Lithografie, aber auch PVD, CVD, Etzprozesse und so weiter genannt. Also die Technologien, die man eben klassisch aus der Waferfertigung, also aus dem Frontend kennt. Gleichzeitig bringt jetzt NEX das Panel-Level Electrochemical Deposition, also ECD-Technologien für großflächige Packaging-Prozesse ein. Vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz erklären, wo hört Frontend heute eigentlich noch auf? Wo beginnt Backend und wie verschwimmen diese Einteilungen eigentlich vielleicht auch durch KI und durch das Thema Advanced Packaging?
Gut, ob die verschwimmen, weiß ich nicht genau, aber wir haben es so transparent, können wir sein, vorher auch drüber geredet, wie und was. Und es gibt ja auch Schulungsangebote auch für Leute, die ganz wenig Ahnung haben. Und es gibt verschiedene Schaubilder, wie der ganze Prozess der Halbleiterfertigung aussieht. Ich versuche das Bild gedanklich nachzumalen. Also Kristall ziehen machen wir jetzt nicht, aber du startest jetzt im Frontend-Bereich mit einer Scheibe, üblicherweise 300 mm, gibt auch noch 200 mm im Durchmesser, der sogenannte Wafer. Und auf dem werden verschiedenste chemische Prozesse durchgeführt, also die Strukturen des Chips dort aufgebracht, durch Ätzen, durch Lithografie etc., durch verschiedenste chemische und mechanische Prozesse, ganz, ganz viele. Dauert deswegen auch eine Weile. Dann ist also sind diese Strukturen auf der Scheibe drauf. Und das testet man alle nochmal, ob die funktionieren, Wafer-Level-Testing. Und dann geht es ins sogenannte Backend, beginnt normalerweise mit dem Schleifen der Rückseite. Und dann werden aber die Scheiben quasi zerschnitten oder zersägt in die einzelnen kleinen Chips. Dort beginnt das Backend. Dann wurde früher wurden da Drähte dran gelötet oder aufgesetzt in den verschiedensten Bereichen. Aber das ist der Backend-Bereich. Prinzipiell unterschiedliche Prozesse, auch unterschiedliche Maschinen und Anlagen deswegen, unterschiedliche Hersteller, die eine Rolle spielen. Aber mit diesen Advanced-Packaging-Prozessen wächst das ein bisschen mehr zusammen. Wir müssen dazu sagen, dass wir hier in unserer Region, wie in ganz Deutschland, ganz wenig nur industrielles Packaging haben. Advanced Packaging haben aber die Pilotlinie. Und deswegen haben wir natürlich die Chance genutzt, beziehungsweise du, hier mit der Apex-Pilotlinie nochmal zu reden. Und du kannst da nochmal ganz kurz zusammenfassen, was du dort noch in Erfahrung gebracht hast.
Ja, also im Grunde genommen, dass Applied jetzt mit dieser Übernahme versucht, einfach seine Plating-Sparte zu erweitern. Also, dass man eben Technologien, die man aus dem Frontend kennt, auch zunehmend in den Backend-Prozess überträgt und ja, dass man sich einfach für Frontend- und Backend-Kunden attraktiver macht. Im Grunde genommen gibt es bestimmte Technologien auf dem Wafer-Level, die es eben noch nicht im Backend gibt. Und da versucht man sich jetzt besser aufzustellen. Und es ist insofern eben auch sinnvoll, als dass andere Unternehmen wie zum Beispiel Rapidus oder auch Intel ebenfalls in so eine Richtung gehen. Und da ja, will man einfach konkurrenzfähig bleiben bei Applied. Also insofern rein strategisch macht dieser Schritt absolut Sinn.
Bewerten wir einfach mal so, ne, dass Applied da einen guten Job macht.
sagen wir jetzt einfach mal so, mit besten Grüßen an das Fraunhofer
Asset. Und an Applied Materials natürlich.
Gut, und dann kommen wir zu unseren Kurznews und wir machen es jetzt auch ganz kurz. Wir hatten letzte Woche über das Treffen von Industrieunternehmen mit Ursula von der Leyen gesprochen, bei dem unter anderem Siemens, aber auch Nokia, Ericsson oder auch die SAP dabei waren. Mittlerweile hat das Treffen einen Namen, European Tech Creators, und ein Papier mit insgesamt 4 Kernforderungen gibt es auch. Was steht da drin und wie ist deine Einschätzung?
Also ganz kurz nochmal zusammengefasst, es waren 6 Leute auf dem Foto, 7 Leute haben das Papier unterschrieben, nämlich SAP noch mit dazu, die nicht mit beim Treffen waren. Das ist unterschrieben mit Wake-up Call, Let's Act as One Europe Now, und hat Forderungen, die in Richtung Bürokratieabbau gehen, ein bisschen Schelte gegen DG Competition, gegen DG Wettbewerb, dass die Sachen behindern. Und prinzipiell müssen wir eben jetzt agieren und ins Handeln kommen. 2 Seiten. Für mich noch ein bisschen unklar, inwiefern das mit anderen Initiativen verzahnt ist. Wir verlinken es mit, einfach mal angucken. War ganz spannend, die konzertierte Aktion zu sehen. Das einheitliche Bild, weil eigentlich alle CEOs dann noch einen LinkedIn-Post dazu gemacht haben. Nicht ganz zeitgleich, also verteilt über 2 Tage, aber fand ich ganz spannend.
Genau, und damit gleich zur News 2. Und ich merke gerade, mein Wort der Woche hätte auch Dresden sein können, denn in Dresden hat diese Woche das Chip Design Germany Forum stattgefunden. Hinter dem Event steht Chip Design Germany, das sich seit dem Start vor rund 2,5 Jahren als Plattform für Vernetzung, Wissenstransfer und Community-Aufbau eben im Chipdesign etabliert hat. Und ein zentrales Takeaway des Events war, dass Europas Wettbewerbsfähigkeit nicht durch einzelne Technologien isoliert entsteht, sondern durch das Zusammenspiel von Chipdesign, Fertigung, Packaging, Software, Systemintegration und industrieller Anwendung. Einige dieser Themen hatten wir ja heute auch schon ausführlicher. Beim Event ging es jetzt aber natürlich fokussiert um das Thema Chipdesign, und ein Schwerpunkt war hier das Thema Chiplets. Es wurde hierzu auch eine Chiplet-Roadmap vorgestellt und ein Papier veröffentlicht, das bereits online ist und das erklärt, warum Chiplets für Deutschland und Europa ein strategischer Hebel werden, um Innovationen und auch dann natürlich technologische Souveränität und Resilienz zu stärken. Und jetzt Frage an dich im Sinne unserer Hörenden: Wie und warum kann man das mit Chiplets schaffen?
Zusammengesetzte Produkte sind aus vielen einzelnen Chips. Du musst also nicht alles können, sondern kannst das aus verschiedenen Stellen zusammenkaufen. Genau das will man sich, oder zusammenbauen dann, genau das will man sich zum Vorteil machen, wenn man das Packaging kann. Das ist also schon aus der Packaging-Sache gedacht. Und eine der Botschaften ist, diese modularen Designs ermöglichen modulare Lieferketten. Ist man also nicht mehr von einem abhängig, sondern kann einzelne Funktionsblöcke aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen. Und dann nennen sie ein paar ganz konkrete Hebel, Multi-Vendor-Ökosystem statt Single-Vendor-Welt von NVIDIA, AMD oder Intel. Einheitliche Schnittstellen sind wichtig, soll man daran arbeiten. Pilotlinien wie APEX sind genannt, nicht überraschend. Das Chiplet Center of Excellence ist genannt von Fraunhofer. Und Fachkräfte brauchen wir natürlich auch für das Ganze. Einen neuen Term, den ich noch nicht kannte, sind sogenannte Golden Dice für Interoperabilitätstests. Ja, mal schauen. Das Papier wird auf der Seite von Chip Design Germany verfügbar sein. Ist ein Positionspapier, 22 Seiten ungefähr, mit den Empfehlungen. Gerne mal reinschauen. Wird uns sicherlich nochmal begleiten.
Ja, und dann, und jetzt überlege ich, Verschmelzung wäre auch ein gutes Wort gewesen der Woche. Denn wir haben ja heute schon über die Verschmelzung von Frontend und Backend gesprochen, von Chips in Chiplets jetzt gerade und Packages. Und jetzt sprechen wir über das Zusammenwachsen oder die Verschmelzung von Speicherchips und Rechenchips, und zwar im Bereich der künstlichen Intelligenz und explizit im Bereich Edge AI, die in mobilen Accessoires und in IoT-Geräten Anwendung finden soll. Das Thema hat uns über eine Höreranfrage erreicht, ist also medial nicht so stark aufgegriffen worden und uns selber tatsächlich durchgerutscht. Die News ist nämlich schon vom 22. April. Der Chip oder die Plattform wurden von Anker entwickelt. Anker selbst spricht vom weltweit ersten KI-Audio-Chip mit neuronaler Compute-in-Memory-Technologie, der eben Prozessor und Speicher vereint und dadurch die 150-fache Rechenleistung liefert. Und das eigentlich Spannende für uns an dieser News war, dass in dem Medienbericht, den wir verlinken, Dresden oder in allen anderen auch, Dresden als Fertigungsstandort angegeben wurde, aber ein Fertigungspartner nicht genannt wurde. Jetzt gab es in diesen Meldungen eine ganze Reihe an technischen Details. Du hast dir es angeguckt. Lassen diese für dich Rückschlüsse auf einen potenziellen Fertiger hier am Standort zu?
Also eine ganze Reihe gab es nicht. Es war von NorFlash die Rede. Und dass es eben in Dresden gefertigt wird, hat ein paar Leute, auf Computerbase ist der Artikel, hat ein paar Leute in den Kommentaren überrascht, warum die das ja fertigen lassen. Einer hat drunter kommentiert, weil es ja ganz viele Hersteller gibt. Grüße aus dem Silicon Saxony, fand ich schon mal gut. Ist aber anscheinend nicht allen bekannt, dass hier in Dresden verschiedenste Werke stehen von Chip-Herstellern. Um sie nochmal aufzuzählen, unseren Hörern alle bekannt, Bosch, XFAB, Infineon, GlobalFoundries, SAW Components noch und ESMC eben im Bau. GlobalFoundries und XFAB sind sogenannte Auftragsfertiger, die kommen prinzipiell in Frage. Beide haben auch diese NorFlash-Technologie. Beide kommen prinzipiell in Frage. Wenn ich jetzt über energiesparende Technologien nachdenke und überlege, wer das sein könnte, bin ich persönlich eher bei GlobalFoundries. Rein theoretisch könnte es auch die XFAB sein. Ich würde trotzdem, auch weil GlobalFoundries diese FDSOI-Technologie hat, die sehr energiesparend ist, und solche Sachen mal möglichst eher auf GlobalFoundries tippen. Aber das ist nicht erwähnt in dem Artikel und ja, wenn es zumindest auch nicht öffentlich bekannt. Trotzdem schön, das zu lesen. Und das Spannende ist das eine technologische und das andere ist das politische. Ein chinesischer Hersteller, den man schon kennt, also der ein oder andere hat vielleicht so einen Anker-Netzteil zu Hause oder irgendwelche Produkte von Anker. Also ein chinesischer Hersteller, der im Consumer Electronics, da würde ich jetzt mal bezeichnen, Markt unterwegs ist, lässt nicht in China fertigen, sondern in Europa, weil der Technologiefortschritt auch auf den Mature Nodes, denn weder GlobalFoundries noch XFAB machen die allerkleinsten Knoten, technologisch aber offenbar so weit vorn ist, in Bezug auf Ausbeute etc., dass es sich lohnt, wirtschaftlich auch für chinesische Hersteller hier produzieren zu lassen. Und das ist eine sehr gute Nachricht für die Halbleiterindustrie in ganz Europa, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen haben wir es auch nochmal mit aufgenommen. Gratulation, wer auch immer das ist, wer den Auftrag gewonnen hat und sollte allen Optimisten Auftrieb geben und allen Pessimisten vielleicht einen kleinen Denkanstoß.
Ja, und auch die zweite News, die wir jetzt noch besprechen wollen, hat so einen Link zu China, denn das ist eine Höreranfrage gewesen mit einem Link. Die Überschrift des Artikels lautete, dass China einen Supercomputer ohne GPUs entwickelt hat. Der Ansatz ist CPU-zentriert, also der da beschrieben wird, und setzt auf spezialisierte Beschleuniger und sehr enge Speicherintegration. Da wird argumentiert, dass damit Energieeffizienz und ja, Datenbewegung und Skalierung verbessert werden soll. Und die Hörerfrage, die wir dazu bekommen haben, war jetzt so eine grundsätzliche Einschätzung des Projekts. Und tatsächlich gab es zu dieser News jetzt nochmal eine detailliertere Nachricht, die wir uns natürlich auch durchgelesen haben. Was sagst du also, nachdem du das gelesen hast, zu diesem neuen chinesischen Prestigeprojekt, als dass es da verkauft wird, bei dem ja zum Beispiel aber offizielle Benchmarks, aber auch konkrete Anwendungsszenarien und auch Timings fehlen?
Also ein Teil der Antwort hast du schon in deiner Frage verpackt. Ich sehe das primär als ein politisches Statement. Wir können das China for China bauen, herstellen komplett. Und es wird funktionieren. Wir können es aktuell nicht öffentlich überprüfen. Es ist auch nur eine Ankündigung. Deswegen sehe ich es jetzt eher als politisches Statement. Ich würde das nicht ausschließen wollen, dass sie das hinkriegen. Solange wie wir es nicht überprüfen können, ist es eine Ankündigung. Und derer gab und gibt es sehr, sehr viele, insbesondere aus China. Mal im Zusammenhang tatsächlich mit der Anker News auch vielleicht bewerten. Bisher ist es eine Ankündigung.
Und sonst so? Electron und Quantware erhalten Finanzierung. Zwei europäische Quantencomputing-Startups haben diese Woche große Finanzierungsrunden bekannt gegeben. Das deutsche Startup Electron aus dem Bereich Quantencomputer mit gespeicherten Ionen erhielt 57 Millionen Euro. Das Unternehmen entwickelt eine Technologie, bei der Quantenbits per Mikrowellen statt mit komplexen Lasern gesteuert werden sollen, um Quantencomputer einfacher skalierbar zu machen. Noch größer fiel die Finanzierung beim niederländischen Startup Quantware aus. 178 Millionen Dollar. Quantware entwickelt Quantenprozessoren und will Chips mit langfristig bis zu 10.000 Qubits ermöglichen. Anders als viele andere Firmen baut Quantware die Hardware nicht nur für sich selbst, sondern verkauft sie auch an andere Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Ja, und dann gucken wir noch ganz kurz auf die nächste Woche und die sieht ziemlich leer aus, würde ich sagen.
Ja, zumindest keine öffentlichen Termine oder nichts für den Podcast. Am Donnerstag ist Himmelfahrt. Wir werden deswegen am Mittwoch aufnehmen für unsere ausländischen Hörerinnen und Hörer. Wir haben ein paar, Donnerstag ist ein Feiertag in Deutschland, Christi Himmelfahrt. Ja, deswegen Aufnahme schon am Mittwoch, Ausspielung wie immer am Freitag. Wir erwarten überhaupt gar keine News, die wir bis nächste Woche besprechen können. Scherz beiseite, es gibt mit Sicherheit wieder spannende Sachen. Ansonsten, wenn Sie Fragen habt, wir freuen uns immer über Fragen, geben dann das Feedback, besprechen es hier oder per Mail. Vielen Dank für alles Feedback, auch was wir in der Zwischenzeit bekommen haben. Vielen Dank sowieso an dich, wie immer, Julia, für die Vorbereitung und auch an Matthias für die Post-Production schon mal. Und ich sage ciao, ciao.
Genau, damit hast du die Abmoderation gemacht. Vielen Dank dafür und dann sage ich vielen Dank an dich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.